Herzlich willkommen zu Executive Stories, dem Podcast über die Werdegänge von Berliner Führungspersönlichkeiten aus der Medien- und Digitalwirtschaft. Unsere Aufgabe ist es, herauszufinden, was sie antreibt und welche Erfahrungen, Anekdoten und Einblicke sie an uns weitergeben können. Executive Stories ist ein Podcast von Medianet Berlin-Brandenburg, produziert von Now Media mit freundlicher Unterstützung von Cluster IKT, Medien- und Kreativwirtschaft. Viel Spaß beim Anhören. Hi und herzlich willkommen zu Executive Stories. Mein Name ist Simon Ola und heute spreche ich mit Farhad Khalil. Farhad ist der Digitalchef vom Tagesspiegel. Der Tagesspiegel hatte 2017, in dem Jahr hat Farhad dort auch angefangen, 4 Millionen Unique User. 2020 hat er 12 Millionen Unique User im Schnitt. Das ist eine eindrucksvolle Statistik und wie genau Farhad den Tagesspiegel digital sozusagen transformiert hat, darüber sprechen wir. Wir sprechen auch darüber, dass es natürlich nicht nur um große Userzahlen geht, sondern auch um einen Purpose, nämlich Qualitätsjournalismus und Fakten liefern. Und da habe ich mich gefragt, was sind eigentlich Fakten? Man sagt ja teilweise, wir leben in einer postfaktischen Welt. Und darüber diskutieren wir dann. Sehr interessant, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch auch jetzt viel Spaß mit dieser Episode Executive Stories mit meinem Gast Farhad Khalil. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Farhad, guten Morgen.
Guten Morgen Simon.
Hi, ich stelle dich ganz kurz vor und das geht auch ganz schnell. Du bist der Digitalchef vom Tagesspiegel, richtig?
Korrekt.
Nun ist es zufälligerweise so, dass die menschliche Welt und damit auch die berichterstattenden und dazugehörigen Medien und eigentlich auch alle anderen Medien eine relativ turbulente Zeit durchleben. Und ich wollte dich gleich mal fragen, was dich in dieser Hinsicht so beschäftigt.
Es sind natürlich viele Sachen, Simon. Das ist eine sehr gute Frage. Aber da wir gerade auch die US-Wahl hinter uns haben, ist es, glaube ich, das Thema und jetzt auch die Demonstration, die wir gerade sehen in Deutschland und so weiter, ist es schon ein Thema, was mich seit Längerem beschäftigt und jetzt noch akuter ist. Das ist nämlich die Spaltung der Gesellschaft oder sozusagen eine, es gibt ja sozusagen eine Seite, sozusagen, die sich informiert und auch kritisch ist, was gut ist. Aber es gibt auch immer mehr jetzt durch Fehlinformation, Desinformation, Bewegungen, die eher auch demokratiefeindlich sind und dann zu radikalen Tendenzen führen und in der Konsequenz auch zu einer Spaltung einer Gesellschaft führen können. Und dieses Thema beschäftigt mich sehr und es ist auch gleichzeitig der Purpose, den wir auch haben als Qualitätsmedium, nämlich Orientierung zu geben, und Qualitätsmedien sind genau in dieser Zeit wichtiger denn je. Ja.
Wie würdest du den Purpose von dir und vielleicht, wenn es der gleiche ist, dem Tagesspiegel ausformulieren?
Wir haben das schön in einem Satz formuliert, den wollte ich jetzt nicht vorlesen, aber wir haben schon so definiert mit unserem Team, sagen, was wollen wir eigentlich, was ist das, was wir anstreben? Und es ist schon so, dass wir sagen, Demokratie braucht ja Meinungsfreiheit, das ist ja auch im Grundgesetz verankert. Und in der Konsequenz braucht auch Demokratie Qualitätsjournalismus, um die Bürger zu informieren mit Fakten, verlässlichen Informationen. Und das ist unsere Mission, dass wir den Qualitätsjournalismus, den wir vertreten beim Tagesspiegel, in das digitale Zeitalter bringen und dort erfolgreich machen. Und das eine ist sozusagen der Inhalt, den wir anbieten. Und dann haben wir immer so einen Nebensatz, das Ganze mit einem Wow-Effekt. Deswegen arbeiten wir auch daran, dass die User Experience zum Beispiel besser wird mit einem Relaunch, der jetzt demnächst kommt, komplett Relaunch der Seite oder der Apps und so weiter, damit einfach das Ganze, auch das Lesen der Informationen und so, das Verarbeiten einfach angenehmer wird.
Ihr habt ja, seit du beim Tagesspiegel angefangen hast, was glaube ich 2017 war, schon eine sehr eindrucksvolle Wachstumsphase hingelegt. Möchtest du darüber kurz reden? Und ich würde gerne wissen, oder dich gerne bitten, da noch ein bisschen genauer drauf einzugehen, wie ihr das quasi erreicht habt. Also vielleicht ein paar Beispiele zu dem, was du gerade gesagt hast, Qualitätsjournalismus mit einem Wow liegt dem sicher zugrunde. Ja. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben.
Sehr gerne. Ich habe ja Mitte 2017 ungefähr angefangen beim Tagesspiegel, zusammen mit meiner Kollegin Ulrike Teschke, die von der Zeit kam. Und wir arbeiten auch sehr gut zusammen. Und mein Fokus ist die digitale Transformation nach innen und nach außen. Und wir haben sehr früh festgelegt, was ist eigentlich so unsere Kernformel, so von den KPIs. Das ist so Reichweite, Engagement, Monetarisierung. Nur ganz kurz erklärt, Reichweite, weil sozusagen die Relevanz sich erhöhen soll von dem, was wir machen. Das heißt, wir wollen mehr Menschen, mehr Leser erreichen mit den Qualitätsinhalten, mit der Arbeit der Journalisten bei uns im Haus, der Redaktion. Wir wollen dann, dass die Leser sozusagen, wenn die Reichweite steigt, mit uns interagieren, sozusagen diese Inhalte, also unsere Plattform gut finden, unsere Inhalte. Das ist das Engagement, das heißt wiederkommen und nicht nur über Aggregatoren zu uns kommen, wie Google oder Apple News, sondern sagen, Tagesspiegel ist eine gute, verlässliche Quelle. Und das dritte ist Monetarisierung. Letztendlich wollen wir ja auch natürlich den Qualitätsjournalismus und die Redaktionen und das Haus finanzieren. Deswegen müssen wir damit auch Geld verdienen und das vor allem über Abos. Und bei der Reichweite haben wir es geschafft. Wir haben, glaube ich, vor über 3 Jahren waren wir so bei 4 Millionen Unique Usern. Dann gibt es ja natürlich noch Visits und PIs und ganz viele andere. Wir gucken uns erstmal diese Unique User erstmal an, die Leser. Und da haben wir es geschafft, von 4 Millionen Lesern auf jetzt mittlerweile im Schnitt über 12 Millionen Leser zu kommen, was eine tolle Zahl ist. Also das Jahresziel für 2020 waren eigentlich so 10 Millionen. Die Marke hatten wir vor Corona im Februar schon, also vor dem großen Ausbruch, geknackt, hatten im März sogar 15 Millionen und sehen einfach, dass die Relevanz gestiegen ist und wir als Tagesspiegel mittlerweile auch ein nationales Medium sind, was wir halt vor 3 Jahren nicht waren, weil wir eigentlich ein Zeitungshaus in Berlin waren, vor allem sozusagen da den Fokus auch hatten und nun in diese nationale Ebene gehen. Und dadurch steigt einfach die Relevanz. Und wir haben 3 Säulen, das noch auszuführen, in denen wir wachsen, die wir definiert haben. Also ich sage mal, wir haben so einen B2C-Bereich, das ist sozusagen das, was wir mit dem Kern der Zeitung, des Journalismus machen. Und dann gibt es noch einen B2B-Bereich. Da haben wir Fachinformationen und Events. Ja, diese Fachinformationen, Backgrounds haben wir auch neu gegründet. Und die stehen nochmal für sich. Ist auch eine spannende Nebengeschichte als Startup. Aber in dem Kernsegment des Journalismus haben wir gesagt, um es zu vereinfachen, haben wir 3 Säulen. Wir haben Web, wir haben die App und wir haben die Newsletter. Und alle 3 sozusagen werden mit eigenen Teams betreut. Und genau diese Reichweite, Engagement, Monetarisierung dann als KPIs sozusagen ausdefiniert. Und mit regelmäßigen Dashboards und Meetings sehr eng betrachtet von einem cross-divisionalen Team, was das, würde ich sagen, Erfolgskonzept auch ist. Dass wir sagen, Redaktion, Marketing, Digitalteam, eine Vermarktungseinheit. Wir arbeiten zusammen als Team und jeder trägt dazu bei, dass wir diese Ziele, die wir haben, sozusagen erreichen. Ja. Und deswegen sind wir im Web halt so gewachsen auf 12 Millionen. Bei der App sind wir jetzt in den Top 5 im App Store im Schnitt bei Apple. Und bei den Newslettern haben wir mittlerweile über 500.000 Empfänger. Und das hat sich auch, glaube ich, vervierfacht. Genau.
Sehr eindrucksvoll. Ist das, weil du es jetzt gerade aufgezählt hast, als kurze Frage, das Blatt, also Print, ich bin da jetzt etwas unbedarft, das alles gibt gut, es ja, ja sicher noch, aber das hast du ja jetzt nicht aufgezählt. Liegt das in deinem Fokus als Digital Officer sozusagen oder denkt ihr das schon gar nicht mehr mit?
Nein, das ist eine gute Frage. Ich habe natürlich jetzt, deswegen hatte ich auch eingeleitet, als von der Digitalperspektive und den Zielen erzählt, wie wir wachsen wollen. Ich glaube an Print und es ist weiterhin ein ganz, ganz wichtiger Kern. Und wir haben ja in Berlin glücklicherweise erreicht, dass unsere Auflage, dass wir da auch gewachsen sind, auch durch das E-Paper vor allem, aber auch in der Zeitung da stark sind und eine führende Position in Berlin haben. Deswegen sagen wir auch mal Leitmedium der Hauptstadt. Nur es war vor meinem Start war das halt so der Fokus, ja. Und letztendlich ist Print sozusagen ein Publikationskanal eines modernen Medienhauses. Und es war wichtig, dass wir jetzt anfangen, die anderen Kanäle auch in den Fokus zu rücken. Und deswegen diese Story. Aber Print ist weiter sehr wichtig, ist der Kern unseres Hauses auch. Also klar.
Und noch eine Frage zu der cross-departmentalisierten Vorgehensweise, die du beschrieben hast. Also ja. Wie stelle ich mir das vor? Ich sag mal, was ich mir gerade vorstelle, dann kannst du es ja noch gerade rücken. Also das eine hast du gesagt, KPIs und so weiter im nahen Fokus. Also praktisch stelle ich mir davor, dass ihr dann wirklich quasi auch Screens habt, die ihr quasi in vielleicht sogar Echtzeit betrachten könnt, was quasi auf eurer Seite passiert. Und wenn du sagst, du hast quasi ein Cross-Departmental-Team, dann wie macht man das? Setzt man einfach die Leute zusammen oder baut man ein gemeinsames inneres Narrativ? Das betrifft ja viele Unternehmen. Ja. Was ist da dein Vorgehen, das in die Realität zu bringen?
Genau, also wir sprechen wieder übers Digital jetzt hier. Wir haben erstmal so ein Digital Board, wie wir das nennen. Das kommt einmal im Monat zusammen. Wir haben auch eine Slack-Gruppe, also wir nutzen auch Slack und Teams, beides, aber Slack für Messaging. Und das Board, da sind sozusagen die Köpfe oder die Leiter von jedem Bereich drin. Ja, also so Head of Design, unser CMO, also Head of Vertrieb, Vermarktung, Head of Product, unser CTO, so dass sozusagen da alle wichtigen Bereiche vertreten sind. So, das ist so insgesamt, da gucken wir immer, wo stehen wir so in den Großprojekten, wo stehen wir in den Zielen und so weiter. Und dann haben wir für die Produkte eigene Produktteams, die von einem Product Owner, das kennst du ja sicherlich, alle, die im Digitalen arbeiten. Man braucht immer den Product Owner so als Herzstück digitaler Produkte. Und diese Product Owner, bei denen laufen sozusagen ja die ganzen Anforderungen ein und auch das Feedback der Nutzer und so weiter. Und die haben dann so Fixe, wo dann aus verschiedenen Bereichen Leute zusammenkommen und immer wieder sehen, wo stehen wir, was wollen wir weiterentwickeln, sozusagen in agiler Form. Und auch in diesen einzelnen Gruppen wird dann auch wiederum über Slack und so weiter kommuniziert. So dass dann jeder dieser Bereiche, sagen wir mal, ich habe das jetzt stark vereinfacht in Web, App und Newsletter. Natürlich sind dahinter irgendwie 10 Newsletter und bei der Web ist es auch ein bisschen komplexer. Aber auf dieser oberen Ebene haben wir dann sozusagen diese Teams, die sich dann austauschen, ja. Und bei Background, zum Beispiel Fachinformationen, ist das auch ähnlich. Und das ist so ein bisschen das Vorgehen. Ja. Cross-divisional, jeder gibt seinen Input rein, der Product Owner nimmt diese Anforderungen zusammen, sozusagen macht daraus eine Ordnung, priorisiert das Ganze und misst dann auch Hypothesen getrieben, ob das Ganze auch wirklich so zutrifft, wie man sich es vorgestellt hat. Ja.
Ja. Noch dazu eine Frage, als du quasi ankamst, 2017, willst du vielleicht kurz sagen, wie es quasi da aussah und was sich verändert hat? Weil vielleicht kann ja ein geneigter Hörer davon was lernen oder erkennt sich in einer der beiden Stories wieder. Mich würde sehr interessieren, wie diese Transformation, die du vielleicht mit eingeführt hast, aussieht.
Ja, also ich musste überlegen, wie ich das jetzt formuliere, um keinen der Vorgänger und sie auf den Schiff zu treten. Aber letztendlich war die Situation, ich habe gestartet und habe als erstes natürlich eine Analyse gemacht, des Status Quo, ne? Also sagt, wo stehen wir eigentlich? Und das Spannendste war, glaube ich, ich habe irgendwie einen Tag in der Redaktion verbracht. Ich habe so 3 Monate so einen Umlauf gemacht, weil ich ja außerhalb des Verlagswesens komme. Dazu kommen wir wahrscheinlich gleich. Aber ich kam halt außerhalb des Verlagswesens und habe gesagt, okay, wie funktioniert ein Verlag überhaupt? Ja, hab halt alle Stationen mir angeguckt, total faszinierend. Auch die Druckerei, also alles fand es super spannend. Und dann war ich halt in der Redaktion und habe dann gesagt, ich nehme mir den ganzen Tag und gucke genau an, wie eigentlich publiziert wird. Und das war mein Aha-Effekt eigentlich, weil man muss sich halt vorstellen, im Verlag ist natürlich die Redaktion mit über 150 Leuten. Bei uns ist, wie gesagt, ich sage immer der Kern, aber es ist auch wirklich so, ja, es ist ja das, wofür wir stehen, da entsteht das Ganze, die Inhalte, die Recherchen, ne? Und dann habe ich gesehen, dass die sozusagen irgendwie 20, 30 Minuten gebraucht haben, um sich überhaupt einzuloggen. Viele haben irgendwie veraltete Rechner gehabt, dann haben sie mehrere CMS, das sind, ne, das heißt, also das sind
Content-Management-Systeme.
Content-Management-Systeme, genau, mit denen man sozusagen publiziert und die haben für jeden, sozusagen für die Zeitung, dann für online und Newsletter, die haben halt verschiedene Systeme gehabt, wo die auch wechseln mussten. Anyway, am Ende haben sie sozusagen sehr viel Zeit verbracht mit sozusagen allen Systemen, mit der ganzen Infrastruktur, um überhaupt arbeiten zu können. Deswegen ist ein ganz großes Projekt dran. Da sind wir jetzt in den letzten Zügen, dass wir sozusagen das komplett überarbeitet haben. Die gesamte Infrastruktur, was natürlich ein Mammutprojekt ist. Es sind indirekt irgendwie 50 Systeme da enthalten. Und die Vision, die wir haben, ist sozusagen, es soll noch ein Editor, der irgendwie Cloud-basiert ist, Browser-basiert ist. Ein Journalist startet den Tag, macht den Browser auf, egal mobil oder auf seinem Notebook oder iPad oder ein Tablet, und schreibt dort rein seine Inhalte, ja, die er davor sozusagen in der Sitzung vielleicht besprochen hat. Und wo wir es dann publizieren, in den 25 Kanälen, die wir mittlerweile haben, also Print, Online, im Magazin, Social Media und so weiter, oder vielleicht, ne, da gibt es ja sehr vielfältige einfach Möglichkeiten. Das ist dann der zweite Schritt, ja. Und das war ein ganz, ganz großer Prozess, den ich halt eingeleitet habe, indem ich halt den Status quo verstanden habe. Und so geht es halt weiter, dass man sagt, Redaktion, was Status quo, was müssen wir verändern, was müssen wir im Vertrieb ändern, bei den ganzen Thema Abos, was haben wir in der Vermarktung. Und so transformierst du dann sozusagen einzelne Bereiche in einem Unternehmen mit den jeweiligen sozusagen, wo stehen sie? Und wo sollen sie eigentlich hin? Ja, das war so mein Vorgehen, jetzt in Kürze gesagt. Und um das Ganze zu schaffen, das habe ich jetzt vielleicht noch vernachlässigt, war das Wichtigste zum Start auch, das habe ich schon bei meinem, sozusagen, wo ich die Interviews geführt habe, hatte ich eine Präsentation gebaut, wo der Tagesspiegel so für mich steht und was wir machen müssen. Und ich hatte halt gesagt, dass wir eigentlich so 5, 6 Key-Leute holen müssen ins digitale Führungsteam. Und das war auch, glaube ich, sehr entscheidend. Also wir haben einen sehr, sehr tollen CTO mit Robin Müller, der selber für mehrere Internetfirmen gearbeitet hat und auch aufgebaut hat. Und der kommt von Lesara zum Beispiel oder den Head of Design und so weiter. Da haben wir sehr, sehr starkes Team mit Thomas Wahl als Head of Design oder Kaspar Seibert fürs Marketingvertrieb. Und das war eigentlich, glaube ich, der Start, also ein starkes Team aufbauen, Status quo verstehen und dann Projekte starten, um zu transformieren. Ja, das war so. In Kürze.
Ja, aber super toller Einblick in quasi echte mögliche Verhaltensweisen, also quasi das Bildliche, dass man, also ich finde den Gedanken super, dass man irgendwie, also ich kann mir super vorstellen, wie da lauter Systeme sind und man muss sich quasi überlegen, okay, was will ich jetzt publizieren, dann mache ich das System auf, vielleicht dauert es ein bisschen länger, bla bla bla, aber in Wirklichkeit will ich natürlich als Journalist einfach schreiben und dann überlegen, quasi in welche Form ich das bringe. Und das, was du beschrieben hast, so wie das jetzt zu sein scheint, habt ihr dann einfach einen größeren Funnel sozusagen, wo man wirklich erstmal Geschriebenes generieren kann und dann eben über den Publishing-Part nachdenkt.
Sehr gut. Wir haben halt wirklich über 8 Systeme gehabt und das ist halt wirklich ein großes Projekt. Das verschiebt sich jetzt leider auch ein bisschen, weil das einfach so komplex ist. Aber ich glaube, wenn wir es einmal geschafft haben, dann wird das ein riesen Meilenstein nach vorne sein. Und nur auch ganz kurz noch als Ergänzung, die Grundlage all dessen war auch natürlich, kam ja frisch rein, dass wir auch gesagt haben, wir waren mit der Chefredaktion, ich und auch anderen Kollegen, auch vom Handelsblatt Zeit, waren wir halt in den USA, bei der New York Times, der Washington Post, beim Wall Street Journal. Wir waren in Skandinavien, wo auch die Verlage sehr weit sind digital, also Schibsted, die haben ja eBay jetzt gekauft auch, oder Dagens Nyheter, das sind so die führenden, würde ich sagen, habe ich auch definiert für mich, Verlage in der Welt, auch im Digitalen, und von denen haben wir auch gelernt, ja, wie die arbeiten, und genau da ist dieses Prinzip mit diesem Headless CMS, wie das heißt, oder sozusagen, dass du sozusagen einen Input-Kanal hast, aber mehrere Output-Kanäle, das sozusagen zweitrangig ist. Das haben wir natürlich auch dort gesehen. Und deswegen war das die Grundlage für den Umbau. Genau.
Ja, verstanden. Ich habe so ein bisschen zwei Richtungen, in die ich das Ganze gerne bringen würde, habe aber auch den Verdacht, dass es vielleicht ein bisschen die gleiche Richtung ist. Also mir schwebt so ein bisschen die Frage vor, was du ja auch gerade angedeutet hast, dass du bist quasi eigentlich ein Tech-Leader und gehst jetzt quasi nicht als, sag ich mal, Journalist oder so, sondern eben als Technology-Leader in die Führungsposition eines einer Zeitung. Und dann ist da so ein bisschen die Frage, okay, wie, was hat man dann da für einen Blick drauf? Und einiges haben wir ja auch schon gehört. Aber ich würde das gerne in ein bisschen eine andere Frage verpacken, die mir seit einiger Zeit, seit wir gesprochen haben, mich beschäftigt. Und du hast ja gesagt, das ist euer Purpose, Qualitätsjournalismus sozusagen durch objektive Fakten zu machen.
Ja.
Und meine Frage dazu ist, einer meiner Leitsätze quasi für mein Verständnis von der Welt ist Perception is Reality. Das heißt für mich, dass was in meiner Wahrnehmung stattfindet, das bestimmt auch meine Realität, also halt, keine Ahnung, meine Biochemie, meine Wahrnehmung von Fakten, und so weiter. Und
Watzlawick, ne, würden jetzt die Profis.
Was würden die Profis
sagen? Also der Watzlawick ist ja, ne, dieses mit dem Konstruktivismus und der Wahrnehmungspsychologie. Das ist ja das ganze Thema.
Okay, genau. Okay, ich habe da gar keine Referenz zu. Ja, ich habe
super Buch,
also meine Frage ist quasi: Gibt es überhaupt objektive Fakten? Was ja auch was ist, was in so Thema Fake News und so weiter durchaus angezweifelt wird. Ich meine es eher positiv, dass man sich eben auch irgendwie so eine Art eigene Welt schaffen kann, um damit die Welt besser zu meistern. Aber also Frage steht: Gibt es objektive Fakten? Wie funktioniert das? Wie erkennt man die und so weiter und so fort? Was denkst du dazu?
Ja, absolut. Also wir haben ja immer so, das ist auch mal spannend, wir haben ja auch als Medien haben wir immer so zwei Segmente. Wir haben immer so Artikel, die genau das machen sollen, nämlich Fakten sozusagen recherchieren und wiedergeben. Und dann gibt es immer Kommentare oder Meinungen. Und wir werden auch beim großen Relaunch, den wir noch sozusagen Anfang nächsten Jahres planen, diese ganzen Kommentare und so nochmal hervorheben. Weil viele Leute verwechseln das dann wieder so mit Fakten. Ja, da sind dann einfach Meinungen von Menschen zu einer Situation und hier sozusagen dann von Journalisten. Ja, und da gibt's.
Und nur um das ganz kurz klarzustellen, weil wir uns ja auch im digitalen Raum bewegen. Also du meinst jetzt quasi das journalistische Format Bericht versus Kommentar oder Meinung. Du redest nicht von Kommentaren unter einem Artikel von Usern.
Genau, sehr gut. Das ist genau das nicht, sondern das, was wir von der Publikationssicht heraus hast sozusagen diese beiden, diese Bereiche jetzt mal grob geclustert. Aber in dem Bereich des Artikels oder der sozusagen ist ja der Anspruch, genau an den zu recherchieren, und genau das machen ja Journalisten halt, dass sie viel Zeit darauf verwenden, irgendwie mit Quellen zu sprechen, diese auch wiederum genau zu wissen, wer das ist, und da weiter nachzurecherchieren und objektive Wahrheiten einfach sozusagen zusammenzustellen. Natürlich kann es bei bestimmten Quellen auch vorkommen, dass das sozusagen falsch war oder so. Dann wird es auch eine Richtigstellung geben. Aber ich glaube schon daran, dass man viele Fakten, ob es jetzt wissenschaftlich ist oder auch sozusagen einfach Dinge, die passiert sind, klar objektiv feststellen kann und auch darüber schreiben kann. Ich bin jetzt selber kein Journalist, der sozusagen, da gibt es einen bestimmten sehr, sehr durchdachtes Vorgehen auch, wie die da auch vorgehen. Wir haben auch Transparenzrichtlinien sozusagen, wie wir arbeiten, und das ist bei uns ein sehr hohes Gut, insgesamt auch bei DVH Medien, also auch mit der Zeit oder dem Handelsblatt. Dafür stehen wir einfach. Und natürlich gibt es auch, das ist, was es so schwer macht. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob du über dieses Sinclair Broadcast Network in den USA gehört hast.
Nicht, vielleicht könntest du es erklären.
Ja, ich habe, wir haben sozusagen fast 200 lokale TV-Kanäle in den USA mittlerweile gekauft und können, ich glaube, 40% oder 50% der US-Bevölkerung abdecken. Das sind auch Ausläufer von Fox News und so weiter. Und da gab es jetzt so ein Video, dass die sozusagen in allen Kanälen haben die einen Text vorgelesen, ja, dass sozusagen die nationalen Medien Fake News verbreiten. Und es war so 10 Minuten sozusagen Skript, was sie dann irgendwie in 180 Kanälen vorgelesen haben. Wenn man das mal googelt, Sinclair, super, super spannend.
Ist das das, wo dann alle quasi, wo so ganz verschiedene News-Anchors sind, aber alle sagen das Gleiche? Ja, das habe ich gesehen.
Fake News Media und so. Und das ist genau, was halt diese Desinformation, das ist genau halt, was halt versucht wird, dass man sozusagen die Qualitätsmedien und die objektiven Wahrheiten sozusagen in Frage stellt. Das ist ja das Gefährliche. Und deswegen ist diese Perception genau, was du sagst. Das ist ja Reality. Und du musst das halt schaffen über einen guten Ansatz. Deswegen auch sind die Öffentlich-Rechtlichen auch gut in Deutschland und wichtig, ja, und auch ganzen anderen Qualitätsmedien, dass du da eine objektive Wahrheit rüberbringst. Ja, und die wird aber auch von anderer Seite wiederum angegriffen. Und dann gibt es ja natürlich noch die ganzen sozialen Medien, in denen Echoräume entstehen und jeder sozusagen Publizist werden kann und eine Meinung haben kann. Aber ich finde ganz wichtig, von Meinungen zu, wie gesagt, objektiven Fakten zu differenzieren. Also wirklich diese investigativen Stücke, die Panama Papers oder so, ne? Das sind so die Stücke. Das ist so stark und so gut recherchiert. Da glaube ich einfach dann, ja. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, weil was passiert immer in Diktaturen oder in autokratischen Regimen? Das erste, was sozusagen übernommen wird, sind die Medien, damit man halt seine eigene Wahrheit erzählt. Und ja, das ist so zu dem Komplex.
Jetzt ich würde das gerne einfach noch ein bisschen weiterspinnen, weil mich interessiert es selber auch total. Bin auch viel in sozialen Medien unterwegs, sehe viele verschiedene Perspektiven, kann alle irgendwie nachvollziehen, das habe ich so an mir.
Absolut, ja. Das meine ich ja mit Meinung, ne? Also du kannst ja eine Meinung haben, aber genau.
Genau, das ist ja jetzt so ein bisschen dein Case. So, okay, du sagst jetzt, man differenziert Meinung von Fakten. Und
genau.
Wenn du jetzt aber sagst, okay, wir müssen aber doch, also es gibt eine objektive Wahrheit, da gibt es dann ja auch viele kritische oder halt pöbelnde Stimmen sozusagen, die halt sagen, ja, das ist eigentlich hier die Gleichschaltung der Medien sozusagen. Dass die Leute versuchen, irgendwie einen Objektivismus hier zu erschaffen oder also wo auch dann alles, wo vielleicht auch viele Leute sagen, okay, das ist auch nur ein Narrativ, keine Ahnung. Zum Beispiel, vielleicht als Beispiel Thema Klimawandel oder so, das halt irgendwie als Thema durchaus objektiv ist, aber halt so massiv polarisiert. Also wer hat denn da jetzt recht, wenn man da sagt, also es gibt jetzt objektiv und das andere ist nur eine Meinung, aber die anderen sagen quasi irgendwie genau das Gleiche. Also vielleicht, also und du hast ja auch am Anfang von Spaltung geredet, vielleicht können wir darüber noch ein bisschen reden.
Also es ist halt, es gibt, glaube ich, Themen, da ist es schwieriger, objektive Wahrheiten zu sammeln, auch überhaupt da ranzukommen. Aber nehmen wir zum Beispiel Klimawandel und nehmen wir den Regenwald in den Amazonas zum Beispiel. Ne? Der Regenwald brennt, jetzt kannst du sagen, okay, das ist jetzt, der brennt, weil es so warm ist, aber es ist ja nachweislich und das gibt es ja auch ganz viel dann wirklich Leute, die dann dahin gehen, dass dann Brandstiftung zum Beispiel stattfindet, um die Flächen, was auch nachweislich da ist, sozusagen danach in Agrarflächen umzuwandeln. Und dass das auch gerade befördert wird von der Regierung, die gerade in Brasilien an der Macht ist. So, da siehst du ganz klar die Fakten, sagst, das war Regenwald, jetzt ist das irgendwie alles Agrarfläche. Das ist ja ein objektive, so. Dann hast du aber den Effekt, dass du sagst, okay, die Auswirkungen auf den Klimawandel sind so und so. Und ich glaube, auch da gibt es Wissenschaftler, die halt voll dran glauben. Aber es ist sozusagen noch nicht 1:1 nachweisbar. Anderes Beispiel wäre jetzt ganz einfach zu sagen, wir haben ja einfach eine Lockdown-Situation, dass Restaurants nicht mehr öffnen können. Das ist ja ein Fakt. Ja. Und aber die Begründung, warum das gut oder richtig ist, das sind dann Meinungen. Ja. Und die Vielfalt der Meinungen ist ja auch wichtig. Die will ja auch keiner verbieten. Ja. Wir sagen ja nicht, dass wir sozusagen mit dem, was wir schreiben, sozusagen die Hoheit haben über die Meinung. Sondern wir wollen halt im Kern über die Fakten sozusagen die Zahlen dazu liefern, um sich selber eine Entscheidung auch zu machen. Ja, wir haben jetzt neulich eine Kampagne gemacht, bleiben Sie kritisch, wir bleiben es auch. Ja. Und das ist halt genau das Thema. Ne? Das ist das kam am besten an, weil wir haben das einfach, wir haben verschiedene Sprüche auch versucht. Also wir haben, niemand verlässt die Information wichtiger. Aber bleiben Sie kritisch, wir bleiben es auch, war irgendwie so der beliebteste, weil das trifft es ja eigentlich wieder, ne? Wir wollen sozusagen die Leser empowern oder sozusagen befähigen, sich selber eine Meinung zu machen. Und das schaffst du halt, indem du Informationen lieferst. Ja, und deswegen haben wir beim Innovation Lab zum Beispiel, wenn man mal bei uns auf tagesspiegel.de/interaktiv geht, ganz tolles Datenteam, was wir da haben. das mit sehr vielen Daten trackten, wo einfach Fakten da sind, Dinge visualisiert und rüberbringt, ja, und auch investigativ arbeitet. Also, kann ich sehr empfehlen. Er hat mehrere Preise gewonnen jetzt neulich mit Wem gehört Berlin? Da ging es darum, wer sind eigentlich die Besitzer der Immobilien? Das muss man halt sehr aufwendig recherchieren, aber das sind ja Fakten, die es nachweislich gibt. Ja, und wenn jemand nachfragt, das sind die ganzen Belege dafür. Und ja, unabhängig davon sind die Meinungen.
Ja, ich sehe, dass da die Linie gezogen wird, Fakten und Meinung. Ist auf jeden Fall eine gute Betrachtungsweise, die ich nachvollziehen kann. Und denke halt auch so ein bisschen an andere Medien, die man so lesen kann, die sich auch so ein bisschen als Anti-Medien quasi darstellen. Und das ist schon dann viel meinungsgetrieben, wenn ich jetzt, also ich habe schon viel davon gelesen und das ist halt, sind halt mehr so, ja, ist nicht so, da kommen nicht so viele Fakten vor, wenn ich jetzt mal darüber nachdenke.
Ja.
Wobei eben Meinung und ein gewisser Spin auf Dinge, und zwar sie, das heißt quasi zu sagen, die sagen nur das, weil sie wollen jenes erreichen, und also das ist eine Meinung zum Beispiel, aber dieser Spin hat ja heutzutage auch eben einen sehr großen Effekt. Zum Beispiel, wenn man, du hast es vorhin gesagt, Spaltung sieht man gerade ein bisschen in Deutschland, sieht man vor allem ja schon fast grundsätzlich in Amerika zwischen allerhand wortwörtlich unzähligen Gruppen. Ist das dann alles, ist dort dann zum Beispiel alles Spin und Meinung und gar nicht mehr irgendwie faktenbasiert? Oder wie ordnest du die Situation in Amerika ein?
Ja, das sind natürlich große Fragen, kluge Fragen. Meine eigene Sicht, jetzt persönliche Sicht darauf ist, dass du schon merkst, irgendwie, du hast ja so ein bisschen so die Leser New York Times und Washington Post oder also CNN, also die Leser, die sich versuchen, irgendwie mit Fakten irgendwie drauf, sozusagen zu informieren. Wobei es dann natürlich auch verschiedene Medien, also Spektren gibt. Also jedes Medium hat ja auch irgendwie so ein bisschen eine Ausrichtung, mehr rechts, mehr links und so weiter. Das ist ja auch noch dazu. Aber im Kern, wie gesagt, bei den Fakten sollten wir sozusagen versuchen, eine objektive Wahrheit anzustreben. Und dann siehst du einfach ganz viel, was einfach nur Behauptungen sind. Das wird ja auch entlarvt mit den ganzen Fake-News-Tickern und so weiter. Und mittlerweile Twitter, ne, zeichnet ja jetzt auch schon Sachen aus als Fake-News. Es gibt Korrektiv. Es gibt ja einfach viele jetzt Institutionen, die genau das versuchen zu entlarven. Und ich glaube einfach, dass in diesen Gruppen, die sich sehr stark radikalisieren, egal wo, dass da ganz stark einfach eine Meinung, die sehr einfach ist, auch in die Welt gesetzt wird und dann einfach als Wahrheit genommen wird. Und das ist halt das Gefährliche. Und ich sag halt immer dieses, lass uns kritisch bleiben, ja, so lass uns dann links und rechts gucken, das mache ich selber auch. Und am Ende muss sich ja jeder selber, wie du sagst, eine Meinung bilden und eine Perception. Da kommen wir wieder zum, da schließt sich der Kreis. Und die Frage ist aber, wie bildest du dir deine Meinung, ne? Auf welcher Basis? Und das ist das Wichtige, glaube ich, dass du da verschiedene Quellen einfach brauchst. Und meistens haben diese Leute halt, sind in so einer Blase drin. Ja.
Was bedeutet das, die sind in so einer Blase drin?
Naja, erstens, sehr, sehr zu empfehlen ist ja die Dokumentation des Social Dilemma. Hast du vielleicht gesehen? Es ist ja bewiesen, dass sozusagen, wenn du zum Beispiel auf Facebook oder so bist und bestimmte Inhalte dir anguckst, und dann würdest du jetzt irgendwie Sachen sehen zum Klimawandel ist Quatsch oder so, dass du dann halt mehr davon siehst und dass du dann in denen einfach auch mit Leuten zu tun hast, die das Gleiche denken und dadurch die Meinungsvielfalt ja abrupt abnimmt. Und wenn du das dann als singuläre Informationsquelle nutzt, dann wird es ja immer schwieriger, dir eine unabhängige oder objektive Meinung zu bilden. Und das meine ich damit. Und dann setze ich das fort mit irgendwie, ich gucke nur noch Fox News. Es ist nun mal so, ja, wenn ich mir, ich habe da so ein paar Dokus jetzt gesehen mit einfach, das ist einfach so eine Art Hetze auch, ja. Also das hat ja nichts mehr mit irgendwelchen Fakten zu tun. Das dient dazu, bestimmte Menschen in eine ganz klare Richtung zu bringen. Und in der Konsequenz, wenn viele Menschen das einfach machen und dann sich voll darauf verlassen, entsteht ja eine Dynamik, die bis zu sozusagen wirklich kämpfen und sonst wie führen kann. Wir sehen es ja bei Black Lives Matter, also Lives Matter, also wir sehen das ja. Das ist ja jetzt kein Hirngespinst, sondern es passiert ja schon. Und das ist jetzt die USA, ne? Also es gibt ja ganz andere Länder, wo dann irgendwas gepostet wurde. Und dann wurden bestimmte Volksgruppen gejagt oder so, ne? Das war ja jetzt auch, also es ist sehr gefährlich.
Ja, das ist alles quasi das sozusagen das Meinungs- und Emotionen-Territorium sozusagen, das eben nicht so richtig mit Fakten dealt und sozusagen, ich denke bei Fakten dann natürlich auch an Zahlen und aber Zahlen werden ja natürlich auch von allen Seiten, wie man weiß, sind die besten Statistiken die man selbst gefälscht hat. Also Zahlen alleine sind ja auch nicht. Wie identifiziere ich denn jetzt als Individuum einen guten Fakt? Ja, also jetzt mal, ich kann ja jetzt sagen, okay, ich lese jetzt Tagesspiegel, die schreiben sich das auf die Fahne, aber da, wie ihr ja selber sagt, bleibt kritisch, muss man natürlich auch da gucken, wer schreibt das? Warum? Also wenn jetzt wirklich nur die Objektivität die der höchste Wert ist und ihr das auch vertretet, ist es natürlich gut. Aber das kann man ja, darauf kann man sich ja, wenn man kritisch ist, eben nicht per se verlassen. Also was ist denn der beste Weg als Individuum, diese Welt der Fakten, Meinungen und Betrachtungsweisen zu navigieren?
Das ich meine, gerade in der jetzigen Welt, ne, also die Anzahl der Quellen, die wir haben, ist ja exponentiell gestiegen. Und ich glaube einfach, dass du dir selber als Individuum Quellen suchen musst und aber auch viele Quellen, wo du sagst, ich validiere das nochmal, wenn es große Themen sind, ja. Und ich meine, es gibt ja auch Menschen, die bestreiten, dass die Erde zum Beispiel rund ist oder so, das ist ja jetzt so ganz radikal. Es gibt ja einfach Fakten und dann gibt es einfach Dinge. Am Ende des Tages musst du dich an irgendeinem Punkt dann sagen, ja, darauf verlasse ich mich jetzt, ne? So in dem Sinne, dass du sagst, ich hinterfrage was sozusagen alles, was es gibt, wird irgendwann sozusagen an ein Ende kommen. Ich persönlich gehe einfach versuche mir dann verschiedene Medien anzugucken und viele Sachen spiegeln sich ja dann auch wieder. Also gesagt, also ich denke auch jetzt die Statistiken zu Corona mit den wer ist infiziert oder so, das ist ja wiederum eine Datenbank, die es gibt. Da sind ja nur die Leute erfasst, die getestet wurden und dort eingegeben wurden. Aber auf die Zahlen verlasse ich mich zum Beispiel, ne? Weil das wieder so von vielen validiert wurde. Und genau, das ist so mein Weg. Ihre Quellen und am Ende ein Vertrauen.
Ja. Ja, weil die Frage ist, glaube ich, auch so ein bisschen, und ich glaube, das fragen sich viele Leute und vielleicht das als abschließende Frage zu dem Thema. Ich glaube, wenn wir jetzt sagen, wie du am Anfang gesagt hast, okay, es herrscht oder es begibt sich sozusagen eine gewisse Spaltung, wenn wir das jetzt mal als gesetzt voraussetzen, dass sich die Gesellschaft spaltet, ich glaube, das sagen viele, Ich glaube, dann ist auch so ein bisschen die Frage für viele, wie gehe ich damit um, sozusagen? Muss ich da dann jetzt, wenn sie sich spaltet, ja, sagen wir in zwei oder vielleicht ja auch in mehr Teile, muss ich dann auf eine Seite gehen? Und ist, glaube ich, so die Frage des Individuums und die Frage der Gruppe ist quasi, okay, wie kann man vereinen? Wie kann man die Spaltung rückgängig machen? Also ich habe das Gefühl, da herrscht so eine ganze globale Frage gerade. Ja. Was sind darauf, und du, keine Angst, du musst nicht alle Antworten haben, aber ich finde, darauf läuft die Konversation auch so ein bisschen hinaus. Wie beantwortet man das? Gibt es die Spaltung? Muss sie zusammengeführt werden? Wie? Auf welcher Ebene? Und wie kann man als Individuum damit umgehen?
Ja. Ja, das ist jetzt so super, ne, das ist ja abstrakt, sowohl was, es gibt ja verschiedene einfach dann auch Staaten und dann wie diese ticken und wie die mal, also meine Medienvielfalt dort ist, ne? Und dann gibt es natürlich auch nochmal die Themen, die die spalten. Da gibt es ja vom Klimawandel über jetzt Corona oder ne, da gibt es ja natürlich viele Aspekte. Was ich mir halt mal gemerkt habe, das war ganz spannend, war in den USA, dass halt ganz viele lokale Zeitungen halt einfach pleite gegangen sind, ja, also insolvent gegangen sind. Und das waren halt Journalisten, die, wie gesagt, diese Recherchen machen und noch hingehen zur Quelle und interviewen. Und das sind ganz viele Räume jetzt, die sozusagen so weiße Flecken sind. Diese Räume werden halt jetzt besetzt über soziale Medien. Man informiert sich über Facebook oder über jetzt Telegram, ne? Das ist ja jetzt der neueste. Und das ist halt, glaube ich, das gefährlich, weil du hast dadurch verlierst du ein oder hast in diesen Räumen halt noch Leute, die halt über Cable News oder Fox oder so sich die Infos ziehen. Und eigentlich ist die Lösung, dass man diese Vielfalt aufrechterhalten muss. Und auch bei dieser Medienvielfalt oder dem Journalistischen schaffen muss, dass es eine sozusagen diese Qualitätsansprüche weitergibt auch, ja, dass es nicht nur dann Boulevardesk oder so, sondern dass es wirklich eine, ja, und bei uns ist das in Deutschland zum Beispiel auch die Öffentlich-Rechtlichen sind halt ein hohes Gut, weil die sozusagen genau das sozusagen sicherstellen sollen, dass sozusagen die vierte Säule, genau mit wie mit den unabhängigen Medien, dass es sowas noch gibt, also ein Angebot an Vielfalt, wo du dich informieren kannst. Und du musst, die Washington Post hat ja als Leitspruch, kennst du den? Democracy dies in darkness, finde ich ziemlich stark. Ja,
was heißt das und eigentlich? Quasi, das wenn heißt kein genau Licht das, scheint, sozusagen.
Genau, das heißt, wenn du dann sozusagen nicht mehr präsent bist, dann wird das eingenommen, ne? Also das ist so, es heißt ja nicht, dass einer da präsent sein muss und das ist die Wahrheit, sondern es muss eine Vielfalt geben. Und diese Vielfalt sollte bestenfalls bestimmte Qualitäts irgendwie Ansprüche haben. Das ist jetzt so meine Meinung dazu. Ich wollte dich fragen, weil du bist ja ein kluger Kopf und auch selber Medienmacher, wie du das noch siehst mit der objektiven Wahrheit oder wie siehst du das oder wie ist deine Lösung auf die Frage? Weil es ist eine sehr gute Frage.
Ja, ehrt mich natürlich, die Frage zurückzubekommen. Und ich gebe mal einen Versuch. Also die eine Sache, die mich viel beschäftigt, ist halt, wo ist die Spaltung? Und ich denke mir halt oft, die Spaltung ist vielleicht auch im Menschen selbst. Ja, also es ist nicht unbedingt für mich offensichtlich, dass es jetzt schwarz und weiß, und das möchte ich nur als sinnbildlich verstehen, oder ob es jetzt schwarz-weiß, rot-blau, Maske, keine Maske, ja, also die ganzen binären, scheinbar binären Situationen gibt.
Ja.
Außen, sondern ich habe halt das Gefühl, es gibt sie halt innen und halt gerade durch zum Beispiel starken Informationsfluss zu Augen und Hirn, die teilweise in großem Kontrast stehen zu dem Ort, auf dem die Füße auf dem Boden stehen, ja, um das mal auf den Körper zu übertragen. Das ist halt ein riesiges Problem und es scheint mir so, als wäre in vielen Individuen eine gewisse Desintegration, die stattfindet. Also, aber Integration und auch Integrität ist das, was eigentlich wichtig ist. Und dazu gehört für mich auch viel Gruppenzugehörigkeit, die ich für weitestgehend überflüssig halte. Ja, da lehne ich mich natürlich aus dem Fenster, aber ich glaube, man kann halt auch vieles ohne externe Informationen in sich selber lösen. Sozusagen und da dem quasi meditativ entgegensehen und natürlich Werte für sich selber setzen. Ja. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen mein Ansatz, dass mehr quasi aus dem Inneren kommen muss und letzten Endes alles, was man von außen kommuniziert bekommt, erstmal durch eine innere Verarbeitungsmaschine gehen muss und man dann quasi das in Werte übersetzt, in Innere, die man für sich selber, für seine Familie oder wo auch immer man eben Einfluss hat, übersetzt und dann danach handelt. Und dann muss man sich auch nicht über die Leute so aufregen, die das vielleicht anders machen, weil dann kann man verstehen, okay, vielleicht haben die auch nur das Gleiche gemacht und sind halt, ihre Wertemaschine hat es halt in was anderes umgewandelt, so ungefähr. Ja. Also das ist so in Kürze mein ein kleiner Blick darauf.
Ja. Ja, spannend, super.
Jetzt habe ich aber die Verantwortung, dieses Interview noch weiterzuführen. Ja. sonst kommen wir hier noch von Stöckchen auf Steinchen. Aber ich bin sehr dankbar, dass wir dieses offene Gespräch über dieses sehr schwere Thema führen konnten.
Ja.
Weil es was ist, was mich beschäftigt. Und ich hatte gehofft, dass du dazu, ja, dich beschäftigt sich ja auch. Ich hoffe, dass es dich beschäftigt.
Absolut. Also unbedingt Social Dilemma schauen. Das ist ein sehr gute Doku, würde ich allen Zuhörern empfehlen. Als Beispiel, ja.
Ja, wobei The Social Dilemma, wenn ich da eine Meinung noch zu abgeben darf, ist hat leider keinen Redemptive Arc. Ist etwas depressiv, ja. Sagt so, ja, so Social Media ist schlimm und man kann nichts machen. Aber ich finde halt, man kann was machen. Man kann.
Nee, die konstruktive Seite fehlt. Aber für viele, die nicht so im Digitalen super drin sind, ist das eine sehr gute, sozusagen auch nochmal, gibt die Zusammenhänge nochmal ganz gut wieder, wo es hingehen könnte, weil das ja einfach eine dominante jetzt Quelle ist mit der Zeit. Und deswegen fand ich es super spannend, ja, also inspirierend.
Ich würde gerne noch ein bisschen auf dich als Person eingehen. Wir haben nicht mehr ewig Zeit, aber
ja.
Könntest du nach der interessanten Konversation, die wir da jetzt hatten, vielleicht den Zuhörern einen kleinen Blick auf dich geben, vielleicht eine Kurzform, wo quasi, wer bist du, woher kommst du, wo bist du aufgewachsen,
ja.
Was hat dich so beeinflusst und was hast du für eine Karriere hinter dir?
Genau, ich versuche es kurz zu machen. Ich bin im Iran geboren und meine Eltern hatten beide in Deutschland studiert, Ingenieurwesen, Architektur, so aus der Richtung, und sind dann zurückgegangen und dann kam ja der sozusagen Revolution. Wir waren irgendwie 6 Wochen in Deutschland, um meinen Onkel zu besuchen, und dann kam sozusagen in dem Augenblick griff dann Saddam Hussein an, der Iran-Irak-Krieg brach aus und daraus ist sozusagen jetzt ein ganzes Leben geworden. In Berlin bin ich dann aufgewachsen, wo auch meine Eltern studiert hatten, und habe ja auch studiert an der Humboldt-Universität, Wirtschaft, BWL und nebenfach Informatik, habe über das agile Softwareentwicklung schon 2002 meine Diplomarbeit geschrieben. Ich hatte immer diese Brücke interessiert von sozusagen von der Wirtschafts- oder so Anführungsseite zur sozusagen Software- oder IT-Seite. Das war so auch Thema meiner Diplomarbeit. Wir haben also Golden Gate Bridge war sozusagen als Motiv, als Bridge. Und das ist ganz cool. Und ja, und dann würde ich sagen, so in ganz kurze Vita, beruflich ist es am ersten Leben, sage ich immer, war ich im Konzern, war in der Strategieabteilung. Und was das Tolle war, dass ich halt weltweit unterwegs war und mit sehr guten Köpfen zusammengearbeitet habe. Da habe ich so die ganze Methodik gelernt, wie man Projekte strukturiert, wie man kommuniziert. Und so ein bisschen auch das Politische, was immer wenn Unternehmen größer werden, leider auch dazugehört, einfach Interessen, die es ja gibt, wie man die sozusagen in Einklang bringt. Und im zweiten Leben habe ich dann sehr stark dann gesagt, ich will eigentlich wieder zurück nach Berlin. Ich war dann weltweit unterwegs und habe auch teilweise in Frankfurt gelebt. Im zweiten Leben, wie ich sage, habe ich dann gesagt, ich will voll aufs Digitale gehen, ich will wieder nach Berlin. Und ich will mittelfristig auch sehr stark purpose-driven arbeiten und habe dann in mehreren Internetfirmen gearbeitet, also vor allem E-Commerce-Firmen, habe die sozusagen mitgeleitet und habe dann war Partner in einer Softwarefirma, die sich auf IoT spezialisiert hat, was super spannend war. Darüber kam ich zu einem Leuchtturmprojekt bei Fissmann, das kann ich ja kurz sagen. Dort habe ich mitgewirkt, dass wir sozusagen end-to-end mit einem Gerät, was du in die Heizung, jede Heizung anschließen hast, die es jetzt schon gibt, sozusagen die Daten ausliest und dann auch steuern kann sozusagen, also bewusst im Sinne von die Heizung regulieren oder dass du auch Fernwartung und so weiter machen kannst, was im Endeffekt dazu führt, dass Energie auch gespart wird, bis zu 20%. Und das ist jetzt in Millionen von Heizungen wird das genutzt. Das war ein ganz tolles Projekt, was ich so sehr hervorheben will. Ja, und dann sozusagen aus der ganzen Laufbahn Berlin, digital und Purpose, bin ich dann beim Tagesspiegel gelandet.
Mhm. Genau. Ich frage mich gerade, ob ich diese Dinger an meinen Heizungen hier habe. Und das kann, glaube ich, gut sein.
Oder Tado hast du vielleicht. Wie gesagt, ja. Das ist super spannend.
Okay, krass. Ja. Das heißt, also das ist natürlich nochmal eine abendfüllende Konversation komplexer Historie.
Ja.
Aber eine Sache, die ich gerne noch mit dir kurz herausheben wollte, ist, dass das quasi, ich habe ja natürlich auch dich sozusagen recherchiert und trotz quasi schon wie du gesagt hast, zwei Leben Karriere sozusagen. Ja. Bist du ja bis jetzt quasi noch nicht viel in der Öffentlichkeit gewesen. Und ich wollte dich fragen, was da jetzt die Transformation ist, die quasi bei dir abläuft. Wir haben über die Transformation jetzt deines Unternehmens gesprochen.
Ja.
Aber was ist da bei dir, was sich jetzt ändert, dass du jetzt auf einmal. Du warst ja ich weiß nicht mehr genau, wie das Format hieß, Neuland, Dingsi Bumsi.
Ja, Neuland.
Bist jetzt hier. Ja, und es wird sicher nicht das letzte, der letzte Auftritt sein in der Öffentlichkeit. Was ändert sich da gerade bei dir?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Das ist Teil meiner eigenen Transformation. Ich beschäftige mich ja mit digitaler Transformation. Das ist meine eigene. Ich habe mal bei meinem Briggs-Test, glaube ich, hat mir dann Psychologe gesagt, du hast zwei Profile, du hast das Introvertierte und das Extrovertierte. Und ich bin schon immer eher so im Hintergrund gewesen, im Stealth-Mode, habe halt sehr große Projekte so ins Ziel gebracht oder mitgewirkt oder auch die Firmen gesteuert, die alle verkauft wurden, die E-Commerce-Firmen und so weiter, aber eher so vom Naturellen im Hintergrund. Und ich glaube, dass die Rolle, die ich jetzt habe als Geschäftsführer des Tagesspiels, des Leitmediums der Hauptstadt. Wir haben eine ganz tolle Kollegin, die Sandra Friedrich, die in der Unternehmenskommunikation bei uns ist und die sagt immer, warte, du musst raus. Ja, also und coacht mich da auch immer und deswegen ist das jetzt der Beginn. Ich habe jetzt schon ein paar Interviews gegeben. Ich bin ja auch immer wieder vor irgendwie unseren irgendwie 500, 600 Mitarbeitern sozusagen dieses oder im Wirtschaftsclub auf der Bühne oder so. Das gehört jetzt dazu, zu meinem Wandel sozusagen rauszugehen. Das ist eine spannende Transformation.
Ja. Was hat dich davor, hat es sich nicht ergeben davor oder hat es dich nicht gejuckt oder hattest du Angst oder was quasi die ersten 40 Jahre sozusagen da dich im Stealth-Mode gehalten hat?
Ja, ich habe nicht so das Bedürfnis, ich bin da nicht so ego-driven, ich bin mega teamorientiert und denke so, mich interessiert die Sache an sich. Also wenn sozusagen das Produkt dann live ist, weltweit mit das IoT-Produkt, das ist das, was mich erfüllt oder das mit dem Team gemacht zu haben und dass das irgendwas bewirkt, das ist das, was mich halt treibt. Sondern und weniger meine Person, die dann sozusagen der Scheinwerfer drauf ist und fragt, Kali hat das gemacht. Das heißt, ich glaube, eine Begründung ist wenig ego-driven zu sein. Und die zweite Begründung ist natürlich, dass die introvertierte Seite natürlich auch einen Widerstand leistet, weil das sozusagen dann irgendwie ein Stress ist auch. Aber ich habe am Great Barrier Reef, das werde ich nicht vergessen, wo ich zuerst mal getaucht bin und dann die Hälfte der Leute abgesprungen ist und gesagt hat, nee, ich habe Angst. Ich bin dann runtergegangen und das war einer der besten Erlebnisse meines Lebens. Dort zu tauchen, gibt's ja vielleicht auch nicht mehr in der Form lange. Und da war dieser Spruch, do what you're afraid of, der geht mir nicht aus dem Kopf, der stammt in dieser Taucherschule. Und wenn man das dann macht, dann entdeckt man ja ganz neue Welten. Ne? Das ist so ein bisschen der Hintergrund.
Sehr schön. Ja, da muss man auf jeden Fall seiner Angst entgegengehen. Das ist eine gute abschließende Richtung.
Ja. Komfortzone verlassen. Genau.
Ja, das ist immer sehr gut. Danke für die Offenheit und den interessanten Austausch, den ich wirklich persönlich auch sehr interessant fand. Ich würde gerne, wie hier bei Executive Stories üblich, dir noch ein paar Fragen zum Abschluss stellen.
Okay, gerne.
Und dann sind wir auch schon fertig.
Sehr gut.
Ja, genau. Und ich fange also gleich damit an, wenn du soweit bist. Bist du soweit?
Ich bin soweit.
Fantastisch. Erste Frage. Simpel, aber nicht banal. Was ist der Sinn deines Lebens?
Wow, das ist eine sehr große Frage. Ich würde sie ehrlich beantworten. Mich treibt dieses, was Steve Jobs in der Stanford Speech gesagt hat. Du merkst schon, ich gucke auch sehr stark auf Starkpersönlichkeiten und also auf Sprüche.
Ja.
Und das war so, dass man eine Delle im Universum hinterlässt. Und zusammengefasst, also natürlich werde ich die Delle wahrscheinlich nie so groß machen, wie die Steve Jobs geschafft hat zu machen, aber die Welt durch mein Wirken ein kleines Stück besser zu machen. Punkt.
Du hast es gerade schon ein bisschen gesagt. Was inspiriert dich?
Genau. Persönlichkeiten, würde ich sagen, jetzt ganz spontan, die Welt verändern. Das ist schon das Größte. Politisch bin ich ein ganz großer Fan, zum Beispiel von Mandela mit seinen 25 Jahren im Gefängnis und das, was er dann erreicht hat und wie er es erreicht hat mit seiner Art. Und dann natürlich auch in der Wirtschaft Leute wie Steve Jobs oder Elon Musk, die große Visionen haben, die irgendwie die Welt verändern, aber diese halt auch umsetzen. Und als drittes wollte ich halt unbedingt noch nennen, meine Tochter. Das klingt zwar jetzt so ein bisschen banal, aber das Faszinierende bei ihr ist, man sieht ja bei so einem kleinen Kind, die ist jetzt erst ein Jahr alt, dass die wirklich im Augenblick leben, ja, haben oder sein und dass die wirklich sein sind. Und das ist super inspirierend, weil das ist ja das, worüber alle schreiben, Eckhart Tolle mit Now und so weiter. Und Kinder schaffen das. Und irgendwann passiert dann der Übergang, dass wir dann von den Gedanken überschüttet sind. Und das ist vielleicht sogar meine größte Inspiration momentan. Meine Tochter.
Ja, fantastisch zu hören. Resoniert sehr stark mit mir. Ich sage sonst nicht so viel hier zu, aber das Now, ja, nicht umsonst heißt mein Projekt Now Media.
Ach so, ja, siehst du.
Ist, ja, ist, und auch das Kind ist eine riesige Inspiration. Ja.
Cool,
und
ja.
Super. Kann auch sich selbst immer versuchen, sich näher an das innere Kind oder sein oder in einen kindlichen Zustand, den Lernerzustand sozusagen, ja, den Erfahrerzustand bringen. Ja,
absolut.
Das ist sehr wichtig und sehr inspirierend.
Ja.
Wollte ich nur noch mal unterstreichen.
Cool.
Hast du 1, 2, 3 Bücher, die du gerne empfiehlst, verschenkst, die dich geprägt haben?
Ein Buch, was vielleicht nicht so viele kennen, was aber wirklich toll ist, um die globale so Politik zu verstehen, ist Die Macht der Geografie von Tim Marshall. Kennst du das?
Nein, leider nicht. Die Macht der Geografie von Tim?
Tim Marshall.
Marshall.
Marshall. Das sind 10 Karten, glaube ich. Er zeigt einfach die Zusammenhänge der Geografie mit dem Wirken dieser Staaten. Super, super spannend. Also absolut lesenswert. Die Macht der Geografie. Und dann lese ich zum Beispiel jetzt Ride of a Lifetime. Ich lese mal gern auch von Führungspersönlichkeiten Büchern. Das ist von Robert Iger, dem Disney CEO. Der hatte halt, bevor der da als CEO angetreten ist, hatte er so seine so Leitprinzipien, wie er das verändern wollte. Und danach hat er auch 15 Jahre lang gewirkt. Also das finde ich super spannend. Also zum Beispiel, dass Qualitätsinhalte im Kern sind, dessen, was sie tun, oder dass Technologie ganz tief verankert wird in der Strategie, in der Transformation des Unternehmens. Ja.
Danke fürs Teilen. Sicher beides sehr interessant. Was ist die Änderung, die du gerne in der Welt sehen würdest?
Das ist auch natürlich eine super, sehr tiefgehende Frage. Also ich würde jetzt sagen, 2 Sachen rausnehmen. Es gibt natürlich viele, glaube ich. Ich glaube, ich wünsche mir weniger Radikalität und mehr respektvollen Umgang miteinander. Das ist jetzt so ein Wunsch ans Universum, aber ich glaube immer, das ist auch mein Hintergrund, ich habe immer das Radikale einfach abgelehnt, egal ob es in der Religion ist oder in den Standpunkten rechts, links und so weiter. Ich finde, man muss aufeinander zugehen können und respektvoll miteinander umgehen. Das finde ich sehr wichtig. Und das Zweite ist auf jeden Fall der Klimawandel. Das ist auch ein Thema, was mich natürlich umtreibt und dass wir das besser verstehen, was die Hauptursachen sind und dass jeder versucht, da einen Beitrag zu leisten. Ja.
Und das ist auch gleich die nächste Frage, nämlich wie trägst du dazu bei?
Also aktuell würde ich sagen, bei dem Radikalen und so, das hatten wir vorhin besprochen. Ich glaube schon, dass wenn jetzt irgendwie 12 Millionen Leser in Deutschland den Tagesspiegel lesen, da glaube ich einfach dran, weil ich weiß, wie wir arbeiten und wie viel Brain hinter steckt, hinter der täglichen Publikation. Glaube ich, dass ich mit der Arbeit, die ich jetzt mache beim Tagesspiegel, dazu beitrage, dass wir sozusagen dass sich Leute objektive Meinungen bilden können. Und das ist das Thema Radikalität und Klimawandel. Da glaube ich, da mache ich selber, versuche ich Sachen zu machen, wo dass wir jetzt als Tagesspiegel CO2-neutral werden. Aber da kann ich, glaube ich, in Zukunft will ich da auch vielleicht noch mehr machen, als ich es bisher tue.
Super. Letzte zwei Fragen. Hast du auf deinem Weg irgendwas verloren, was du gerne wiederbekommen würdest?
Ja, bei der Frage fällt mir erstmal nichts ein. Ich würde das Einzige, was ich jetzt sagen würde, wir sind ja jetzt seit März irgendwie in diesem Halb-Lockdown-Status. Wir können nicht reisen. Ne? Wir können nicht so das Leben, was wir vorhatten, mal essen gehen und so. Ich glaube, diese Freiheit, dass man einfach das machen kann, was man gerne macht. Ich hatte ein Retreat, was ich jetzt nicht machen konnte. Diese Freiheit, das ist, was ich mir wieder wünsche. Ich glaube, das teilen viele mit mir.
Und zu guter Letzt, was ist eine Sache in deinem Leben, die du noch nicht gemacht hast, aber die du gerne machen würdest?
Ja, da würde ich sagen, ich glaube schon, dass ich liebe auch digitale Transformation ist ein sehr, natürlich auch neben den anderen Themen, Thema, was mich beschäftigt. Und ich glaube, ich würde super gerne mal, wenn ich jetzt einen Wunsch jetzt hervorheben würde, ich würde sehr gerne mal im Silicon Valley arbeiten. Und also einfach dort in der Umgebung und vor allem mit den Menschen, die sozusagen da am Wirken sind, um da noch mehr zu lernen von den Besten, ja, in dem Bereich.
Fantastisch. Fahad Khalil, vielen Dank für deine Offenheit und fürs Teilen und Konversieren. Und ich hoffe, wir sehen uns mal und führen das hier irgendwie fort.
Simon, vielen Dank auch an dich. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr gespürt, dass es ein Interview ist, sondern das war ein super, super spannendes Gespräch mit sehr, sehr klugen Fragen. Und vielen Dank dafür und ich wünsche dir auch persönlich auf deinem Weg und auch mit deinem Normedia alles, alles Gute. Ja.
Danke und bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Andrea Peters und ich bin Vorstandsvorsitzende des Medianet Berlin-Brandenburg, dem Unternehmensnetzwerk der Medien- und Digitalwirtschaft in der Hauptstadt. In diesem Podcast wollen wir euch die spannenden Unternehmen und Persönlichkeiten aus unserem Netzwerk vorstellen. Wenn ihr auch Interesse habt, Teil dieses Netzwerks zu werden, dann geht doch mal ins Internet auf www.medianet-bb.de, ruft uns an, schickt uns eine E-Mail, kommt zu unseren Veranstaltungen und wir freuen uns riesig, euch dort kennenzulernen.